Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayats.
Hallo, Tag, herzlich willkommen zur Dezember-Ausgabe des John Sinclair Podcast. Und ich hoffe, ihr hattet trotz der etwas, anderen Zeiten bisher einen schönen Advent. Ein paar Geschenke habe ich allerdings jetzt schon für euch dabei. Es gibt einen kurzen Rückblick, was so in diesem Jahr im John Sinclair Kosmos passiert ist. Es gibt eine Romanvorschau. Ich unterhalte mich mit Sinclair Super Die Hard Fan Michaela Frölian über einen bereits erschienenen Roman, nämlich Das Schwarze Herz von Rafael Marques. Den hat sie für uns rezensiert. Ich lasse euch ganz exklusiv schon mal in das Hörspiel Das Grauen aus dem Bleisarg reinhören, das Ende Dezember erscheint. Tja, so bin ich zu Weihnachten. Und ich spreche mit meinem Zwillingsbruder im Geiste, mit meinem Partner in Crime bei unserem Audiovisual Dream Team hier im John Sinclair Universum, nämlich Hennes Bender, der seit kurzem unseren YouTube-Kanal moderiert. Hier kommt der Part, wo es normalerweise die Sinclair-News gibt. Aber da Dezember ist und Weihnachten vor der Tür steht und alles so ein bisschen in Ferienstimmung ist, passiert natürlich nicht ganz so viel. Aber ich finde, wir haben dieses Jahr ganz schön viel erlebt im Sinclair-Universum. Trotz des Höllenvirus, Corinna, wie unser Meister der Geister es gerne nennt, Sir Jason Dark. Und mit dem fangen wir direkt an, denn der wurde am 25. Januar diesen Jahres 75 Jahre alt. Unser Sir Jason Dark. Dann stand noch ein Jubiläum an dieses Jahr, nämlich am 30. Oktober. Da wurden unsere John Sinclair Hörspiele bei Lübbe Audio 20 Jahre alt. Wow. Wir haben einiges geschafft, würde ich sagen. Und noch etwas gibt's zu vermelden. Seit kurzem haben wir einen neuen YouTube-Moderator. Aber zu dem gibt's gleich mehr. Es gibt Kleinigkeiten aus dem Fanshop. Seit dem 1. Dezember gibt es bei jeder Bestellung einen Tassenuntersetzer mit Weihnachtsmotiven. Also geht bitte hin auf www.dergeisterjäger.de. Da gibt's alles, was das Sinclair-Fanherz begehrt. Und ich bin sicher, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk ist auch mit dabei. Kommen wir nun zur Romanvorschau. Was erwartet uns da so an Lesestoff für die Feiertage mit und um unseren Geisterjäger? Fangen wir an. Am 15. Dezember erscheint Dieser Hunger nach Leben von Ian Rolf Hill. Da geht es darum, dass Jane Collins engagiert wird, weil ein Untoter seine Familie heimsucht. Und das ist John Sinclair Band 2214. Dann am 22.12., kurz vor Weihnachten, kommt dann Band 2215, Mandragoros Paradies, auch von Ian Rolf Hill. Da gibt es ein Wiedersehen mit Carina Grischin in Jakutien, wo seltsame Dinge geschehen, die John auf den Plan rufen. Dann am 29. Dezember kommt Band 2216 Blutsbande von Rafael Marques. Chief Inspector Tanner wird von einer Frau alarmiert, die vermutet, dass ihr todkranker Mann versucht, zu einem Vampir zu werden, um dem Tod zu entgehen. Das finde ich auch spannend. Am 5. Januar, also im nächsten Jahr, kommt dann Band 2217, Killerköpfe heißt der, vom Meister himself, Sir Jason Dark. Das Sinclair-Team bekommt es nämlich da mit fliegenden, mordlustigen Köpfen zu tun. Und zu guter Letzt kommt am 12. Januar Band 2218 im Bann der Hexe von Thomas Williams. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Das ist ein Gastroman, behandelt das Thema Lost Places und ist die Sinclair-Premiere von Thomas Williams, der letztes Jahr den Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen hat, damals auf der Sinclair Night in Köln im November letzten Jahres. Ich war dabei und ich fand die Geschichte, die er damals schon vorgetragen hat, so super. Die wurde auch als Fan-Podcast eingesprochen, falls ihr nochmal nachhören wollt. Kann es also echt absolut gar nicht erwarten, den ersten richtigen Roman von ihm zu lesen. Ganz, ganz große Gratulation, lieber Thomas. Nicht nur von mir, ich glaube von allen Sinclair-Fans da draußen. Ein bereits erschienener Roman hat mich persönlich mal wieder so angesprungen und ich dachte, ich frage mal einen absoluten Sinclair-Die-Hard-Fan, der diese Geschichte mal mit mir zusammen rezensieren kann. Es geht um den Roman Das Schwarze Herz von Rafael Marques und ich habe mit Michaela Frölian gesprochen. Michaela ist seit ihrer Kindheit Sinclair-Fan und ich kenne, glaube ich, niemanden, der so viele Sinclair-Romane gelesen hat wie sie. In ihrer Freizeit schreibt sie auch so auf Facebook kleine, sehr lustige Rezis und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss sie interviewen und mit ihr über diesen Roman sprechen. Wir haben über Skype gesprochen und sorry für die Tonqualität. Es ist Skype, es sind andere Zeiten. Man kann nicht einfach Leute face-to-face treffen. Also seht mir die Tonqualität bitte nach. Aber trotzdem ganz viel Spaß beim Hören.
Michaela, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du mir die Ehre gibst, in meinem Podcast zu sein.
Ja, hallo Amy. Erstmal Dankeschön, dass ich überhaupt dabei sein darf. Meine ganz neue Erfahrung.
Ja, es wurde eigentlich auch Zeit. Also man muss dazu sagen, ich lese immer deine Kommentare auf der John Sinclair-Seite auf Facebook. Ich kenne niemanden, der bessere, interessantere, kurzweiligere Rezensionen über John Sinclair macht und dann auch immer immer als Hauptfiguren deine Playmo-John Sinclair-Figuren auf deinem Regal. Also darf ich dich fragen, woher die Idee dazu überhaupt kam?
Ja, die Idee dazu, die kam von meinem Mann, der mir vor Jahren schon mal zur Vorweihnachtszeit einen Sinclair-Adventskalender gebastelt hat. Eben aus diesen Playmobil-Figuren, die er selber dann entsprechend zusammengebaut und bemalt hat, sodass ich da halt jeden Tag eine neue Figur mit ein bisschen Zubehör bekommen habe.
Oh, wie cool, das ist ja geil.
Ja, und so hat sich das halt immer dann erweitert, je nachdem, welchen Roman ich dann genommen habe und präsentieren wollte. Da mussten dann halt auch entsprechende Figuren noch angemalt werden oder entsprechend zusammengebaut werden. Das hat so ein bisschen passte dann eben auch.
Und du hast hier diese Figuren dann auch noch weiter, also hast du die dann immer selber auch noch welche dazu gebastelt?
Ja, ganz genau. Immer je nach Roman, wenn ein neuer Gegner oder so auftauchte, dann wurde der eben gebastelt und bemalt, damit das auch dann ein bisschen, ja, der Bezug eben immer gegeben war.
Das heißt, du hast im Grunde genommen die Handlungen der Romane, die dich jetzt, sagen wir mal, am meisten gepackt haben, nochmal nachgebastelt. Beziehungsweise nicht die Handlungen, sondern die dazugehörigen Figuren.
Ja, genau. Und dann immer so eine Art Szene aus dem Roman, die ziemlich markant war, eben dargestellt. Beziehungsweise auch dann ein bisschen was Witziges noch dabei. Und damit ich dann meinen entsprechenden Text dazu verfassen konnte.
Ja, und diese Texte, die haben sie in sich, die finde ich ja unglaublich schön. Also auch sehr, mit sehr viel Humor, mit sehr viel Liebe. Vor allem auch mit sehr viel Expertise im Sinclair-Kosmos drin. Seit wann bist du denn Sinclair-Fan? Ich meine, das muss ja ewig her sein.
Ja, ungefähr. Also ich habe mit dem Lesen angefangen. Das war kurz nach der Kommunion, also im dritten Schuljahr. Da war ich ungefähr 9. Und meine Cousine, die ist ein halbes Jahr älter als ich, die hat die Hefte schon gelesen. Und als wir dann mal da waren, hat sie mich so heimlich im Zimmer dann gefragt, guck mal hier, wolltest du nicht was Spannendes lesen? Und hat mir dann quasi regelmäßig diese Sinclair-Romane zugesteckt. Und dann war es natürlich vorbei.
Ja, da durften die Eltern natürlich nichts von wissen.
Genau, die haben es dann halt leider doch erfahren, weil direkt vom ersten Roman, das war damals der Pesthügel von Shanghai, habe ich natürlich von Händen aus dem Sumpf geträumt und dann auch alles quasi nachts zusammengebrüllt. Und war natürlich klar, woher das kam.
Ja, und dann hat deine arme Schwester richtig auf den Deckel gekriegt.
Ja, so ungefähr.
Wie ging es dann weiter? Kamen dann die Hörspiele oder was, wie wir, ne, ich meine, das ist ja auch echt eine lange Zeit. Ich meine, das ist ja ewig her und dass du da noch so lange beibleibst. Die meisten haben ja dann so mit 15, 16 keinen Bock mehr und kommen dann wieder zurück, so wie ich.
Ja, das lag auch ein bisschen an den Figuren. Also, ja, manche Figuren habe ich so lieb gewonnen, sage ich jetzt mal. Da wollte ich immer wissen, wie es mit denen weitergeht, was die erleben. Dann kamen ja auch wieder neue Figuren hinzu, die auch sehr interessant waren. Manche verschwanden wieder, die Gegner haben sich ständig geändert. Also es war eigentlich für mich durch die Bank weg immer so spannend, dass ich da am Ball geblieben bin.
Deine Lieblingsfiguren sind die Connollys. Warum gerade die?
Ja, ich denke mal, weil mein zweiter Roman, den ich gelesen habe, direkt mit den Connollys war. Und im Alter von 9 Jahren... hatte ich mir dann irgendwie so vorgestellt, wie das ist, wenn die meine Eltern wären und ich das dann quasi miterleben würde. Und nachher, je älter ich wurde, habe ich mich dann immer mehr in China reinversetzt. Und ich meine, von den Beschreibungen her, Bill ist ja auch nicht zu verachten. Also
kann man so nehmen, ne?
Ja, genau.
Jetzt kommen wir mal zu dem Roman, den wir beide ja gelesen haben, Das schwarze Herz.
Ja, genau.
Der fängt... Also als ich angefangen habe, den zu lesen, dachte ich erst so ein bisschen, ach ja, nett, normaler Sinclair-Roman. Aber der hat es ja in sich. Wie hast du diesen Roman erlebt?
Also am Anfang ähnlich. Da war ja dieser Wanderer, der ja namentlich gar nicht erwähnt wird, unterwegs in dieser Einöde, Düsternis durch den Wald und alles, fand ich sehr gut beschrieben, auch alles. Und ich habe fast jeden Moment damit gerechnet, dass da irgendwie sofort irgendwas noch passiert. Aber er war ja da auf der Suche nach der Hexe Ismelda und hat ja auch irgendwie, kennt sie halt.
Genau.
Was einem ja nicht bekannt ist. Und allein diese Szene fand ich schon spannend. Und vor allen Dingen, warum will er sie aufsuchen? Und dann kam ja raus mit der Schatulle. Was hat das mit der Schatulle, in der ein schwarzes Herz liegt, auf sich? Und dieser Aufbau, dass man da erst gar nicht so Bescheid weiß, sondern einfach nur erstmal die Begriffe quasi um die Ohren gehauen kriegt und sich danach erst alles entwickelt. Was passiert oder was passierte, als er die Tür geöffnet hat, beziehungsweise die Hexe die Tür geöffnet hat, die ja als einzige diese Magie überwinden konnte und die Schatulle eben nehmen konnte. Warum nur die Schatulle? Was ist jetzt mit dem Herz? So, und dann ging es ja dann los in dem Dörfchen. Und ja, da wurde es ja richtig spannend.
Ja, und ich fand es halt, weil man am Anfang halt überhaupt nicht wusste, um nochmal auf diesen Typen da zu kommen, diesen Wanderer, man wusste nicht, ist der jetzt böse, ist der jetzt gut, weiß man ja bis zum Ende nicht.
Ja, genau.
Und man weiß auch nicht, man weiß halt, und nur ganz zum Schluss erfährt man, dass es da eine Verbindung zu John Sinclair gibt, die man jetzt auch nicht wirklich ausmachen kann. Wie würdest du den Roman einordnen? Also ich meine, in diesen Sinclair-Kosmos.
Vom Prinzip her war es ja so ein Standalone-Roman, erstmal so oberflächlich betrachtet, weil es war ja die Geschichte in Rumänien mit dem Priester Manuel Carescu und Sucos Erlebnissen und so weiter und diesem Todesengel Namir eben. Wurde ja auch sehr schön abgeschlossen, aber durch die Verstrickung eben, die durch Fernanda Torres, die ja jetzt da in London eine größere Rolle spielt und auch mit der Schatulle, die ja dann auch noch eine größere Bedeutung hat, würde ich mal drauf tippen, dass es da noch um was ganz Großes geht. Und wenn ich mir jetzt so eins und eins zusammenzählen sollte, würde ich mal drauf tippen, dass es mit um den, ich nenne ihn mal Supervampir Iovan Raduk noch gehen könnte.
Stimmt. Da hätte ich gar nicht dran gedacht.
Der Zyklus irgendwie. Also erstmal Autor Rafael Marques. Das ist so sein Ding eben. Dieser Raduk ist ja dann noch nicht ganz vernichtet, würde ich jetzt mal behaupten.
Stimmt, ja.
Und deswegen glaube ich, dass das noch ziemlich groß werden kann.
Deine persönliche Einschätzung zum Roman, wie findest du den?
Also sehr gut, weil der Rafael Marques versteht es sehr gut, Personen zu beschreiben, ihnen Hintergrund zu geben und vor allem auch die Umgebung, also wenn die durch diesen Ort gelaufen sind, eine kleine Beschreibung, wen haben sie getroffen, wie geht es den Menschen, was machen die gerade und so weiter. Aber es war nie zu viel, dass man denkt, ach Gott, wie langweilig, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Sondern es war immer so viel Hintergrundinfo, die man brauchte, um sich das wirklich schön vom geistigen Auge vorstellen zu können. Cool. Und das mag ich eben so an Romanen, sobald die bildlich werden, dann zünden die auch, sage ich jetzt mal so.
Ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an Michaela Frölian. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ende Dezember gibt es wieder ein neues Hörspiel, das Grauen aus dem Bleisarg. Und ich werde hier immer ganz aufgeregt, wenn ich erfahre, dass bald ein neues Hörspiel rauskommt. Aber besonders zu Weihnachten ist das bei mir noch ein bisschen extremer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber irgendwie verbinde ich John Sinclair immer so ein bisschen mit Weihnachten. Keine Ahnung, ob das daran liegt, dass ich meine ersten Sinclair-Hörspiele damals als Kind irgendwie 1983 im Herbst kennengelernt habe und mich noch echt gut daran erinnern kann, wie wir mit Lebkuchen und Plätzchen beladen in irgendeinem Kinderzimmer Kassetten gehört haben oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe zwei ganz besondere Erinnerungen an John Sinclair mit Weihnachten. Die erste, ich hatte früher immer Also es gab immer den Schoko-Adventskalender und es gab dann noch den Kalender, den meine Mama für mich gebastelt hat. Und da waren dann immer so Sachen drin, da war dann so meinetwegen eine kleine Streichholzschachtel und wenn man die aufgemacht hat, da war dann ein kleiner Zettel drin, da stand dann eine halbe Stunde länger aufbleiben. Oder na, als ich da schon ein bisschen älter war, da war ich so 14, da war dann mal ein Lippenstift drin oder ein Kajal. Da hing auch mal ein Sinclair-Roman. Aber woran ich mich am besten erinnern kann, irgendwann musste ich mal eine Mathearbeit schreiben und ich war richtig schlecht in Mathe, war ich immer, bis zum Abi. Und dann hatte meine Mutter mir an diesem Tag, wo sie wusste, ich schreibe eine Mathearbeit, in meinen Adventskalender ein goldenes Schwert gebastelt, weil ich so ein großer Kara-Fan bin. Und dann hat sie mir gesagt, so, das nimmst du jetzt mit und steckst es in den Schulranzen und immer wenn du das goldene Schwert anfasst, dann hast du ganz viel Kraft und schaffst das. Und ich habe tatsächlich ohne Witz in dieser Mathearbeit eine 2- geschrieben. Ich glaube, das ist die einzige 2-, die ich je geschrieben habe in Mathe. Das ist eine John Sinclair-Erinnerung. Die eine ist, ich habe als Kind sowohl schriftliche als auch Audiotagebücher auf Kassette geführt. Und irgendwo in den Katakomben unseres Kellers, bin ich mir ganz sicher, da ist eine Kassette, die ist von Heiligabend entweder, ich weiß nicht, 84, also 1984 oder 1985. Da habe ich unsere Bescherung aufgenommen. Und da ist diese Aufnahme, wo ich meine John Sinclair-Kassetten unterm Weihnachtsbaum auspacke. Und der Freudenschrei, den konnte man sicher noch 3 Straßen weiter hören. Ich bin ganz sicher, die Nachbarn haben gedacht, irgendwie bei Seitz passiert irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht finde ich die bis nächstes Jahr und dann lasse ich euch mal reinhören. Aber gerade deshalb freue ich mich total, dass ich euch jetzt wenigstens ein ganz klein bisschen in die neue Folge reinhören lassen darf. Viel Spaß!
Auf einem vor langer Zeit geschlossenen Friedhof südlich von Lauder, Schottland. Am Eingang zur Familiengruft der Lockheads.
Bitte treten Sie ein, Miss Lockhead.
Oh, vielen Dank.
Da vorne ist die Treppe, die runter zur Gruft führt.
Da runter?
Exakt. Warten Sie, ich bin natürlich vorbereitet. So. Was wäre denn ein Besuch in einer Gruft ohne die richtige, stimmungsvolle Beleuchtung? So.
Der hagere Mann hielt Thelma Lockett die Fackel hin.
Oh.
Nehmen Sie sie ruhig, dann können Sie vorausgehen.
Im Schein der Flamme fielen ihr zum wiederholten Male sein ausgezehrtes Gesicht auf und die Schmutzflecken auf seinem Pullover.
Ja. Danke.
In seinem Rücken an der gegenüberliegenden Wand prangte eine Steinplatte mit einer Inschrift. Herunter führte eine Treppe in die Tiefe.
Das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig.
Und seien Sie bitte vorsichtig. Das Moos macht die Stufen glitschig.
Ja. So.
Das hier ist der Bereich, in dem fast alle Mitglieder Ihrer Familie untergebracht wurden. Sehen Sie?
Diane Lockhead, 1756 bis 1824.
Ah, die gute Diane, ja. Und hier hinten hätten wir Duncan Lockhead. Der ist schon ein älteres Kaliber.
Ah, ja, ja. Geboren 1574.
Und hier sein Sohn William und die Enkel Kenneth, Kieran und Malcolm. Ah, die Neffen und Nichten sind da drüben.
Aber Sie sagten fast alle Mitglieder meiner Familie.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Sie hier sind, nicht wahr? Das Grab der armen Dorothy Lockhead. Es befindet sich... noch eine Etage tiefer.
Da unten?
Die Familie hat sie lebendig begraben.
Oh.
In einem Bleisarg, der ihre Gebeine über die Jahrhunderte konserviert hat.
Oh, wie schrecklich.
Geben Sie mir die Fackel. Dann können Sie sich mit beiden Händen an der Leiter festhalten.
Ach, danke.
Aber gern. Ich bleibe hier oben, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber ich werde Ihnen natürlich leuchten.
Das ist sehr nett. Mr.
Llewellyn. Einfach nur Llewellyn.
Mr. Llewellyn. Vielen Dank. Puh. So.
Oh. Hm? Ich glaube, ich habe den Schlüssel draußen stecken lassen. Ich werde schnell nachsehen. Wir wollen ja nicht, dass uns hier jemand einsperrt.
Ja, aber...
Ich bin gleich wieder da.
Und der Sarg?
Steht nur ein paar Schritte weiter. Sie können ihn nicht verfehlen.
Aber ich kann doch nicht sehen.
Der Mann im schmutzigen Pullover war verschwunden. Irgendwie unangenehm berührt blieb Thelma Lockett in der Finsternis zurück. Nur ein paar Schritte. Doch das Hindernis, gegen das sie stieß, war nicht die Wand eines Sargs, sondern Knochen. Dutzend, hunderte von Knochen, die vor ihr aufgestapelt gewesen sein mussten und jetzt ins Rutschen gerieten. Thelma wollte zurückweichen und geriet ins Straucheln. Etwas Rundes, ein vermoderter Schädel, zersplitterte unter ihrem Fuß, während sie sich durch ein Meer aus Arm- und Beinknochen, aus Rippenbögen und blanken Kieferknochen kämpfte, bis ihr Fuß gegen etwas Hartes stieß. Der Sarg.
Ich glaube, ich habe ihn gefunden, Mr. Llewellyn. Mr. Llewellyn!
Vielleicht wollte er ihr nur ein wenig Angst einjagen, für etwas Nervenkitzel sorgen.
Nicht mit mir.
Ihre Finger tasteten nach dem Rand des Sargs und glitten ins Leere. Der Sarg stand offen.
Mr. Llewellyn? Sagten Sie nicht, Dorothy wäre lebendig in ihrem Sarg eingeschlossen worden?
Langsam wuchs der Ärger in ihr. Sie überlegte, ob sie sich zur Leiter zurücktasten sollte, da aber erkannte sie vor sich auf einmal ein Licht. Ein schwaches, kaum wahrnehmbares Leuchten, das von einem einzigen Punkt in der Mitte des Sargs ausging. Es tauchte die Zahnstümpfe des Skeletts von Dorothy Lockett in einen blassrötlichen Schimmer. Die Quelle des Lichts war eine Rose, die in den vermoderten Knochenfingern steckte.
Nein, das kann doch nicht sein, das...
Ein Trick. Thelma suchte nach einem Kabel, nach einer winzigen Lampe, die im Blütenkelch versteckt war. Aber die Blätter der Rose leuchteten ganz von allein. Als würde Thelma magisch davon angezogen, beugte sie sich über den Sarg und strich mit den Fingerspitzen über die Blütenblätter.
Dann bist du ja endlich, meine Liebe. Wer sind Sie? Dorothy? Du bist die Erste, meine liebe Thelma. Die Erste, die ihre neue Heimat hier unten kennenlernen darf. Und die anderen werden folgen.
In Panik warf sich Thelma Lockett herum und rannte in die Richtung, in der sie die Leiter vermutete. Doch da waren nichts als Knochen. Vor ihr, hinter ihr, überall. Thelma Lockett wurde von ihnen begraben. Wie unter einer Flutwelle. Da sah sie in der Finsternis vor sich, zwischen all den Knochen, auf einmal wieder die Rose.
Keine Angst, meine Liebe. Es ist nur am Anfang schlimm. Aber dann, mit der Zeit, vergeht die Angst wie von allein.
Thelma spürte, wie ihre Panik schwand. Und als sie die Knochen beiseite schaufelte und emportauchte, lag ein seliges Lächeln auf ihren Lippen, mit dem sie sich Elle und Speiche eines Unterarms neben sich griff und die beiden Knochen gegeneinander schlug. Wieder und wieder und wieder. Als würde sie einer unhörbaren Melodie lauschen. Thelma Lockett hatte den Verstand verloren.
Tja, und wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr das wohl auf euren Wunschzettel schreiben, denn ich darf nicht mehr verraten. Ich habe ja schon erwähnt und vielleicht habt ihr auch schon selber mal reingeguckt, es gibt einen neuen Moderator für unseren YouTube-Kanal. Und es ist niemand anders als der ganz großartige Hennes Bender. Ich durfte vor einigen Wochen mal zu Bastei Lübbe und ihm bei der Arbeit zugucken. Falls ihr noch nicht reingeschaut habt in den Night Talk, der wird immer in den Kellergewölben des Verlags produziert. Wer weiß, was der Hennes da irgendwann mal alles an Dämonen bekämpfen muss. Ich bin da nicht so sicher. Ich kannte Hennes vom Sehen, weil wir früher mal für den gleichen Radiosender gearbeitet haben. Aber seit ich ihn nun auch richtig kennengelernt und gesprochen habe, weiß ich, das ist mein Zwillingsbruder im Geiste. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr das Interview gehört habt. Also sage ich jetzt nichts mehr. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Seit einiger Zeit haben wir hier einen YouTube-Kanal, der wird moderiert von dem einzigartigen Hennes Bender. Als ich gehört habe, Hennes Bender macht den, dachte ich, auch ehemaliger Kollege bei 1 Live, nur schon ewig nicht mehr gesehen. Habe ihn immer mal wieder auf Preisverleihungen, Musikpreisverleihungen bei 1 Live an mir vorbeigehen sehen. Habe ihn aber nie angesprochen, bin aber total happy und ich bin mit diesem YouTube, ich war total begeistert, alleine schon von den ersten Folgen, die ich gesehen habe. Hennes, wie bist du zu diesem Job überhaupt gekommen? Ich wusste noch nicht mal, dass du Sinclair-Fan bist bis vor kurzem.
Ja gut, wir kannten uns ja auch nicht. Die Frage ist, warum bin ich an dir vorbeigegangen? Warum hast du mich nicht angesprochen, verdammt nochmal?
Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich war ich so beschäftigt und habe irgendwie ein anderes Folge
gearbeitet. Wir haben ja auch ein paar gemeinsame Kollegen bei 1 Live gehabt. Ich bin ja jetzt schon auch länger nicht mehr bei 1 Live.
Nee, ich auch nicht mehr.
Sagen, weil ich bin ja auch viel, viel älter.
Ja,
ich
total.
Ich mache jetzt Seniorenradio. und wie ich zu dem John Sinclair YouTube-Kanal gekommen bin, beziehungsweise wie wir das gerne nennen, der John Sinclair Night Talk. Das muss ich immer wieder sagen, sonst wird unsere Brandmanagerin böse.
Markenbeauftragte.
Unsere Markenbeauftragte, ja. Das war ähnlich wie bei dir. Ich bekam einen Anruf über meine Agentur und da hieß es, hättest du Lust, dich mal in Köln mit Lübbe zu treffen? Die wollen was machen mit Sinclair, mit dir. Und ich, natürlich ein riesen Sinclair-Fan, seit Anfang der 80er Jahre. Das fing bei dir an, weiß ich, mit den Hörspielen, mit den Tonstudio Braun Hörspielen.
Genau.
Bei mir fing es tatsächlich mit den Heften an.
Die bei den meisten Jungs.
Die bei den meisten Jungs auch. Und mein erstes Heft war der Zombie-Bus. Auch so ein Klassiker, der Zombie-Bus. Kennt vielleicht einige aus dem Berufsverkehr morgens um 8, da ist der ganze Bus voller Zombies.
Das dachte ich auch gerade. Ja. So haben alle keinen Kaffee getrunken.
Auch diese Geräusche, die waren. Und da fing das an. Naja, und dann habe ich dadurch, dass ich einen Plattenvertrag hatte bei Wortart als Komiker Anfang der Nuller, dann halt auch den Patrick Simon kennengelernt, der auch Produzent war der John Sinclair 2000er Edition. Und Olli Döring kannte ich auch übrigens über 1 Live auch.
Ah, okay, ja klar.
Olli Döring hat ja über 1 Live gemacht und dann, jetzt kann ich ja sagen, ich habe eigentlich nur bei Wortart unterschrieben, weil ich unbedingt an die ganzen Sinclair-Hörspiele auch ran wollte. Ungefähr, nein, und ich habe in Olli und in Patrick, mit dem ich auch immer noch zusammenarbeite, so zwei Kindred Spirits gefunden, also zwei Brüder im Geiste auch so, also auch Nerds und Fans und fand halt total toll, wie Sinclair auf einmal klingt, was du ja auch unheimlich abgefeiert hast, als du Sinclair zum ersten Mal dann wieder gehört hast, die Edition 2000, dass es auf einmal klingt wie Kino und ich dachte, genau so muss das sein und auf einmal brach auch ein Damm und die ganzen alten Sinclair-Fans kamen wieder aus dem Boden raus, wie
genau,
irgendwelche Zombies.
Genau.
Und da bin ich in diese Sinclair-Blase halt mit reingerutscht und durfte halt auch ein paar Mal Ja, mitsprechen.
Ich will das immer noch.
Das wird noch, das kommt noch. Du hast gute Connections. Ich habe mir, ja, ich höre ja deinen Podcast auch. Und dann habe ich erstmal so gestöhnt, mal so ein Zombie. Und dann gab es wirklich bei der Sinclair Comedy, die damals bei Wortart rausgekommen ist, da habe ich dann tatsächlich den Regisseur gesprochen und durfte Joachim Kerzel zurechtweisen.
Geil.
Und habe aber dann später, und das habe ich auch festgestellt, bei einigen Sinclair-Hörspielen so ganz kleine Rollen gehabt. Es gibt eine Rolle bei Ich flog in die Todeswolke, da spreche ich einen Zollbeamten. Ah. Da sage ich, machen Sie bitte die Taschen leer, den Gürtel bitte auch und mehr sage ich nicht. Und aber trotzdem war ich eben Teil dieses Sinclair-Universums und dann gab es die große Feier zur 50. John-Sinclair-Folge Zombies in Manhattan. Die fand in der Lichtburg statt in Essen, in diesem wunderbaren Kino. Mhm. Und da war ich eingeladen als Gast und als Freund. Und da trat auch das Vollplayback-Theater auf aus Wuppertal. Diese Bekloppten, die sehr viel auch machen mit drei Fragezeichen.
Genau.
Aber auch John Sinclair. Und die waren halt eingeladen und haben eine John-Sinclair-Folge dargeboten. Und jetzt ist es ist ja ein paar Jahre jetzt her, über ein Jahrzehnt. Jetzt kann ich ja erzählen. Das Ganze ging um 20 Uhr los. Um 18 Uhr bekam ich einen Anruf vom Vollplayback-Theater. Ich glaube von David oder von Thomas, der sagte, Hennes, kannst du ein bisschen früher kommen? Und ich so, ja, ich bin ja sowieso jetzt hier gerade in Essen. Ja, weil wir müssen ein bisschen später anfangen. Einer von uns spielt noch Theater in Wuppertal. Und ich so, ihr wisst, die Lichtburg ist voll, da sind die ganzen Sprecher und Jason ist da. Und also kurz und gut, ich wurde gebeten, eine halbe Stunde Überbrückungsprogramm zu machen. Daraus wurde dann eine Moderation auch und ich habe dann halt auch Leute auf die Bühne geholt. Ingo Oschmann war da, Oliver Kalkofe war da. Ich habe Detlef Bierstedt auf die Bühne geholt. Cool. Und Jason natürlich auch, Sir Jason. Genau. Nur Frank Laubrecht, der damals den John Sinclair gesprochen hat, der hat mir im Vorfeld gesagt, Herr Bender, holen Sie mich bitte nicht auf die Bühne. Der wollte lieber so ein bisschen anonym bleiben, weil ihm war das auch ein bisschen unheimlich, dieser ganze Tohuwabohu und die ganzen Fans dann so auf einem Pulk. Naja, und ich habe John Sinclair seitdem einfach auch nicht verlassen. Ich habe viele Jahre lang eine Hörspielkolumne geschrieben in einer Zeitschrift namens Deadline. Und den Hörsturz. Und da habe ich halt auch über John Sinclair gesprochen, aber auch über andere Horror-Hörspiele. Ich bin vor allen Dingen auch nicht nur ein großer Sinclair-Fan, sondern auch ein großer, großer Hörspiel-Freak.
Also was mir aufgefallen ist schon bei deiner ersten Moderation, und da habe ich dich allein für diesen Spruch habe ich dich schon abgefeiert, weil du nämlich etwas aufgegriffen hast, was ich halt auch in John Sinclair sehe, nämlich ein popkulturelles Phänomen.
Ja,
beinhaltet nicht nur Hörspiel, es beinhaltet nicht nur Heft, es beinhaltet so viel mehr und es ist halt sehr viel Zeitgeist. Es ist einfach etwas, was den Geist einer gewissen Zeit auch ausdrückt. Und ich finde nach wie vor, ob jetzt die Co-Autoren oder auch Sir Jason, die geben dem, das lebt von diesem Jetzt, von dem, was jetzt gerade passiert. Ob es jetzt um irgendwelche Killerpuppen geht oder ob es um Comics geht oder ob es um Friedhöfe geht, es ist immer so ein bisschen, es ist eine Mischung aus allem, was jetzt gerade in der Zeit passiert. Ob Musik, ob Film, ne? Und ich finde, das hast du sehr gut auch umgesetzt oder erzählt in der ersten Moderation. Ja. Willst du das auch in deinem Channel, in deinen Interviews widerspiegeln?
Ja, wie? Ja, also erstmal finde ich, das ist genau richtig, was du sagst. Ich finde, John Sinclair ist Popkultur. Das war am Anfang natürlich, es gibt immer diesen Begriff der Trivialliteratur. Ja, das heißt,
den hasse ich übrigens.
Ja, es gibt ja E-Kultur und U-Kultur und E-Musik und U-Musik. Ja. Und natürlich ist es ist jetzt irgendwie nicht Goethe und es ist nicht Schiller. Und es ist aber, wenn du überlegst, dass auch Edgar Allan Poe ja unter trivialer Literatur damals lief, als es rauskam, und was für ein Klassiker das jetzt ist. Wir haben in Deutschland nicht so viel, wir haben nicht so einen großen popkulturellen gemeinsamen Nenner. Wenn du in Amerika bist oder in England bist, dann kennen Leute meistens alles von, ob das jetzt Horror ist oder Comedy ist und so weiter. Und da wird niemals die Nase gerümpft und wird gesagt so, da ist nicht das Feuilleton, das sagt so, ach nee, aber das ist keine Hochkultur, wir müssen großes Theater machen. Genau, und auf John Sinclair können sich sehr, sehr, sehr viele Leute einigen. Und das wurde natürlich durch die Hörspiele und durch die Anmutung, durch diesen cineastischen Ansatz nochmal viel, viel wertiger. Dass wir gesagt haben, so wir stehen jetzt dazu, wir finden John Sinclair geil. Ja, und das ist eben was man auch einfach, finde ich, pflegen muss. Absolut. Und da kommen wir Nerds einfach ins Spiel, die wir sagen so, nee, das ist, wir gehen auf Conventions und wir machen Podcasts und wir machen Social Media und treffen uns mit Leuten zusammen. Denn was John Sinclair ist, auch in dieser Zeit, natürlich ist es Eskapismus.
Natürlich, genau. Das ist so ein bisschen 20er Jahre, dachte ich auch so.
Naja, natürlich, aber weißt du, das ist aber auch genau das, was wir brauchen. Als es mit Corona anfing und dieser furchtbare Begriff der Systemrelevanz kam, wo ich dann dachte, natürlich sind Leute, die bei der Müllabfuhr arbeiten und Leute, die im Krankenhaus arbeiten, kassieren, so, die sind alle super wichtig. Und die sind ja jahrelang unsichtbar gewesen. Auf einmal sind sie wichtig. Nur nach einer gewissen Zeit, und das merkt man jetzt ja auch, tritt dann der reale Horror ein, dieses Lebens, in dieser Welt, in der wir leben. Und wenn du nicht eine Möglichkeit hast, mal ein bisschen abgelenkt zu werden, sei es durch Film, sei es durch Musik, Fernsehserien, sei es durch John Sinclair-Romane, drehst du irgendwann mal am Rad.
Absolut.
Diese Sachen helfen einem, einfach normal zu bleiben und nicht komplett abzudrehen.
Ich meine, es ist auch, ich glaube, du bist auch deswegen die Idealbesetzung, finde ich ja auch für diesen Kanal, weil du eben aber auch sehr viel über Popkultur weißt. Also wir haben gerade über David Bowie gesprochen.
Der übrigens in einem John Sinclair-Roman vorkommt. In irgendeinem, ich glaube 83, hat Jason irgendwo eingebaut, da hat mein Freund mich noch angerufen, da in John Sinclair steht David Bowie drin.
Echt?
Ja, ich weiß nicht mehr in welchem.
Hätte ich das gewusst, dann hätte ich Sir Jason bestimmt gefragt.
Ja, ich werde ihn das nächste Mal auffragen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Archiv, wo wir fragen mal hier im Verlag nach. Irgendwo im Radio lief ein David Bowie-Lied. Und das war halt gerade 83, da war halt gerade Let's Dance.
Genau.
Aber da merktest du, okay, da ist einer wirklich am Puls der Zeit, der baut jetzt mal eben in einen John Sinclair-Roman David Bowie ein.
Finde ich super.
Ja.
Genau sowas braucht John Sinclair. Mhm. Aber jetzt sag mal, was hast du eigentlich noch vor mit uns da auf YouTube?
Oh, ich lasse mich da gerne selber überraschen. Ich will natürlich erstmal, finde ich, dass wir beide uns, du mit deinem Podcast und ich mit meinem YouTube-Kanal, uns sehr, sehr gut komplementieren. Und,
das tun wir auf jeden Fall.
Und auch mal ein Crossover machen. Ich bin jetzt bei dir zu Gast, du bist bei mir zu Gast. Aber ich will natürlich auch, genau wie du, will ich halt auch die Macher irgendwann mal haben. Die Hörspielmacher, ich möchte die Sprecher auch mal haben, die man dann auch mal sehen kann, ne? Dass man einfach mal sieht, dass so ein Dietmar Wunder nicht aussieht wie Daniel Craig und auch nicht wie Adam Sandler und auch nicht wie Don Cheadle oder Sam Rockwell. Und ich bin natürlich auch ein großer Synchronfan und fand es natürlich auch total toll, dass bei der 2000er-Edition halt die ganzen Synchronstars dabei sein können. Und ich habe zum Beispiel auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich an Alexandra Lange gewöhnt habe, die ja dann wirklich neu war, die ja Joachim Kerzel ersetzt hat als Erzählerin, als Sprecherin. Und aber mittlerweile finde ich, sie ist unersetzbar.
Das ist großartig.
Das ist so, auch meine Frau und ich machen sie auch immer, parodieren sie auch immer in der Küche so irgendwie so. Er ging in die Küche und nahm sich ein Messer. Sie betont so akzentuiert und so scharf. Also
ich glaube, sie macht das auch ganz bewusst,
ja,
ne? Weil
ja.
Sie will ja genau diesen, weil das ist ja diese, also ich habe sie, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist die perfekte Grusel-Oma.
Ja, es ist so, es ist eine ganz bewusste, es ist eine Regieentscheidung natürlich auch, das zu sagen, aber, und da kommen wir wieder auf Tonstudio Braun, da gab es ja auch immer Frauen als Erzähler.
Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Anlehnung.
Das war intendiert, ja. Und das ist natürlich toll, wenn du sowas hast, ne? Und wenn du Leute hast, die an den Knöpfen sitzen, die wirklich einfach auch wissen, was sie machen, wissen, was sie bedienen und wissen, was sie zitieren. Das ist dann einfach schön. Dann merkst du einfach als Komplett-Nerd, der wir beide ja sind, Amy. Ja, du bist nicht alleine auf dieser Welt. Du
Gott
bist
sei nicht, Dank.
Da sind noch andere Wahnsinnige da draußen.
Dank.
Gott sei Dank
ich
gibt es uns Bekloppten. Und euch, die diesen Podcast hören. Danke euch, ja.
Auf jeden Fall. Und den YouTube Night Talk.
Night Talk.
Night Talk. Nein, ehrlich, also ohne euch oder ohne uns alle wäre die Welt, glaube ich, auch echt langweilig.
Ja, und natürlich, ich merke gerade, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen auftreten kann, natürlich für viel weniger Leuten als früher. Aber jeder, der kommt, sagt mir nachher, es ist schön, einfach mal rauszukommen und einfach mal zu lachen, mal wieder unter Leute zu gehen. Natürlich alles unter den Hygieneabständen und unter den ganzen Regeln und so weiter. Ich spiele im Quatsch Comedy Club in Berlin und da sind die Regeln hinter der Bühne und vor der Bühne. Das ist schon sehr, sehr militärisch getaktet alles, damit man keinen Kontakt hat mit dem Publikum.
Klar.
Also keinen direkten Kontakt und auch, dass du einen Bühnenaufgang hast und von der anderen Seite gehst. Die Welt verändert sich, aber ich glaube, der Mensch ist fähig zu adaptieren. Nur wenn er nicht die Möglichkeit hat, mal ein bisschen was ein bisschen Dampf abzulassen, mal ein Ventil zu finden, dann haben wir echt ein Problem. Und die Stimmung in der Gesellschaft ist im Moment auch so, es ist ja gruseliger draußen jetzt irgendwie sich auf die Suche nach Klopapier zu begeben, als sich das neue John Sinclair Hörspiel reinzu.
Es ist echt aggro.
Es ist aggro.
Es ist mega aggro. Und ich finde, es ist halt auch irgendwie, abgesehen von Corona war es ja schon vorher ziemlich aggro, rein die politische Situation überall in Europa. Und dann kommt Corona und dann ist man echt froh, wenn man da irgendwie mal was hat. Deswegen habe ich auch in Berlin, ich bin da echt abgetaucht und ich fand das auch so schön, was du gerade erzählt hast, ne? Auch mit den Hörspielmachern zu sprechen und einfach all die Fragen aufzuwerfen, die vielleicht sich auch viele Fans stellen oder die vielleicht auch, ja, die man vielleicht auch sonst nicht beantwortet bekommt, weil man sie ja nicht so oft trifft oder sieht oder so. Man als Fan kriegt man ja das Hörspiel, man hört sich das an, aber man kommt ja nie dazu, jetzt die Macher zu sprechen oder so.
Ja, und auch deren Realität und deren Berufsleben hat sich natürlich auch verändert.
Klar. Meine,
am Anfang war es ja auch so, dass, wenn du dich erinnerst, es kamen ja die Serien in den Streamingdiensten, die kamen ja nur im Original, weil die ganzen Synchronsprecher nicht ins Studio durften. Auch die waren natürlich auch. Und wir finden ja Lösungen dafür. Guck mal, wir sitzen jetzt in einem Studio, getrennt von einer Plexiglasscheibe und wir sprechen ins gleiche Mikro.
Aber das ist halt genau das. Man setzt sich hin und man überlegt sich eine Lösung und man setzt sich nicht hin und sagt, das mache ich nicht, will ich nicht, geht nicht.
Und warum? Weil Künstler und Journalisten, wir versuchen halt konstruktiv zu sein und kreativ zu sein und Lösungen zu finden und nicht zu sagen, die anderen sind alle schuld. Und
macht John ja auch so.
Ja, ganz genau. John holt sein Kreuz raus und dann geht's ab. Aber nochmal kurz auf den YouTube-Kanal zu kommen. Wir machen dann natürlich auch, dadurch, dass wir das Medium Bild haben und Kamera haben, dann machen wir auch so Sachen wie Unboxing zum Beispiel. Ja, wir haben jetzt eine Special Edition Box ausgepackt. Oder wir zeigen auch mal was. Und ich will auch unbedingt mal den Timo Würz haben, den Grafiker, der die neuen Sinclair-Cover malt. Und wir brainstormen die ganze Zeit, wen wir mal wirklich vor die Kamera holen können. Und
geht der Night Talk auch mal raus? Ich fände das ja toll, wenn ihr mal rausgeht aus eurem...
Das ist eine sehr gute Idee. Und wir haben ja, ich habe ja noch zwei andere Podcasts, die ich mache mit meinem Kollegen Thomas Nicolai. Das ist ein kleiner Ost-West-Dialog, der nennt sich Blühende Landschaften. Mhm. Und wir haben einen Podcast, der heißt Streter Bender Streberg, da bin ich dabei.
Den kenne ich, ja.
Thorsten Streter und Gary Streberg.
Ja.
Und wir machen tatsächlich nicht oft im Jahr, aber zwischendurch auch mal einen Live-Podcast. Auch da natürlich in Theatern, wo das geht, wo das Publikum auch Abstand hat oder jetzt auch gerade mit Masken. Und da laden wir uns halt auch gerne Gäste ein. Wir hatten auch schon Patrick Bach in Hamburg, den Schauspieler von Silas und auch ein Hörspielsprecher und Schauspieler. Und wir hatten auch jetzt...
Warte, da gehe ich mal kurz rein. Patrick Bach hat ja auch schon für Sinclair gesprochen.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Lass den Mann ausreden, ey.
Wie unsere Brandmanagerin gerade verlauten lässt.
Ich kenne euch.
Die Stimme aus dem Jenseits.
Ihr wisst, ne? Genau. Jetzt wisst ihr, meine Redakteurin im Hintergrund, ne, wenn ich irgendwas falsch mache, dann kommt die Stimme aus dem Off. Und da muss ich aufpassen.
Und natürlich hat sie recht, weil Patrick Bach auch schon bei John Sinclair mitgesprochen hat. Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch Bastian Pastewka da und die Leute freuen sich einfach auch total, der auch ein totaler Hörspielfan ist. Und wir müssen wieder zusammenkommen. Wir müssen wieder zusammenkommen und Spaß zusammen haben. Und ich glaube, wir müssen vor allen Dingen wieder lernen, miteinander zu reden und nicht übereinander zu reden.
Ja, total.
Das ist so wichtig.
Total.
Guck mal, John hat ja auch immer jede literarische Figur, ob das jetzt ein Sherlock Holmes ist oder ein John Sinclair, hat auch immer einen Sidekick, mit dem er sprechen kann und mit dem er sich austauschen kann. John hat seinen Zuko, Sherlock Holmes hat seinen Dr. Watson und so weiter. Und du hast mich zum Beispiel.
Genau, oder du mich.
Lass mich dein Dr. Watson sein.
Ja, lass mich deine Joe Watson. Kennst du hier Elementary?
Ja, natürlich mit Lucy Liu.
Genau.
Ja, genau. Ja. Joan Watson. Genial, Watson. Oder?
Ist geil.
Absolut genial.
Ich muss auch sagen, ich habe das ja auch Sir Jason gesagt, auch die Tatsache, ne, dass er einen Chinesen sich ausgeguckt hat.
Ja, ja.
Das finde ich so geil.
Und da reagiert er so toll drauf. Hört euch bitte, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, hört euch bitte diesen Podcast an. Also Sir Jason geht richtig gut ab an der Stelle. Ich habe ihn sehr, sehr hart gefeiert dafür. Ja.
Ich liebe ihn.
Und ja, wir können ihn einfach nur abfeiern. Ist einfach großartig. Weil er ist auch der Grund, warum wir das machen. Deswegen, lieber Sir Jason, wenn du das hörst, danke
Dankeschön.
Für unsere Arbeitsstelle.
Danke.
Für oh jeden Gott. Neuen Roman. Oh Gott, Nerds unter sich.
Oh mein Gott, ey, man darf uns, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir können auch so zusammen so einen Podcast machen. Ich glaube, das
machen wir gerade, Amy, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Wir machen
echt?
Zusammen
einen Podcast. Tatsächlich? Scheiße, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja, das können wir öfter machen.
Also ja, gerne.
Bei der Sinclair Convention müssen wir auf jeden Fall irgendwie zusammenarbeiten.
Auf jeden Fall. So Moderationsdu, so Marianne und Michael.
Ja.
So, du im Dirndl und ich so, hallo, liebe Sinclair-Fans.
Und dann schickst du mich auf Reportage. So, ey, du renn jetzt mal und mach hier Interview mit Fan XY.
Du hast Außenreporter.
Genau. Renn mal
ja, du an. Gerne. Ich kenne ein paar Leute bei Löbe, vielleicht hören die das jetzt auch gerade und vielleicht denken die, ja, die beiden, genau.
Zwei Nerds unter sich gleich.
Wenn es wieder geht, wird es definitiv, denke ich mal, auch wieder eine John Sinclair Convention geben und da werden wir auf jeden Fall irgendwas machen. Wenn wir nur Jason die Getränke bringen, ist egal.
Ja, genau. Dann so wie so Butler verkleidet, ne? So mit Livree und Verbeugung, bitte.
Ja.
Sehr geil.
Super.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke fürs mich haben.
Ebenso, ne?
Ja. Wie gesagt, eine große Familie. Hier, Kölner lassen keinen allein.
Nee.
Und wir euch auch nicht. Danke, Amy.
Danke dir, lieber Hennis. Der Typ ist einfach nur großartig. Das war die erste Folge von Sinclair Nerds unter sich, meine Damen und Herren. Hat super viel Spaß gemacht, dieses Interview. Schaut bitte gern mal vorbei beim Night Talk auf unserem John Sinclair YouTube-Kanal. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind aber auch auf Facebook oder einfach auf johnsinclair.de, falls ihr irgendwelche Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, immer gerne her damit. Einfach mal vorbeigucken. Tja, und das war's auch schon wieder von mir. Wir hören uns wieder am 8. Januar und bis dahin wünsche ich euch ein wunderbares Weihnachtsfest und hoffentlich einen ganz tollen Rutsch ins nächste Jahr. Es kann nur besser werden. Tschüss!